HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Ich habe Wi-Fi installiert. Jeder kann es nutzen. Der große Unterschied zwischen Kenia und ganz Afrika und dem Rest der Welt ist, hier kam der Mobilfunk zuerst. Die Leute gehen von Kindheit an über ihr Handy ins Internet.
Dies ist unsere Klasse 1. 96 Kinder unterrichtet von einer Lehrerin.
Du siehst doch, wie die Straßen sind. Einfach nur mies. Und wenn der Regen kommt, haben wir viele Probleme. Dann leiden wir noch mehr. Und die Regierung hat nicht die Zeit, alles für uns zu tun, was nötig ist.
The ivory trade must be stopped.
Der Elfenbeinhandel muss gestoppt werden. Kenia macht das Statement, dass für uns Elfenbein wertlos ist, wenn es nicht von unseren Elefanten getragen wird. Kenia versinkt im Plastikmüll.
I think I don't care.
Mir ist das ziemlich egal. Irgendjemand holt ihn ab und ich lebe mein Leben weiter.
Wenn Sie in Nairobi hinter einem Minibus herfahren, dann sehen Sie eine Plastikflasche herausfliegen.
Heutzutage wollen viele einen Beruf ausüben. Sie ziehen nach Nairobi, um dort Arbeit zu suchen. Ein Armband bringt ihnen Glück, egal wohin sie gehen.
Nairobi ist eine Metropole, die meisten Touristen schnell verlassen. Hotelanlagen und schöne Strände, die sind anderswo. Also warum in Nairobi verweilen? Wir tun's heute, weil sich dort auf 1600 Meter in einer der höchstgelegenen Städte des Kontinents wie in einem Brennglas alles bündelt, was in afrikanischen Metropolen spannend und spannungsreich ist. Was dort sofort ins Auge sticht, das sind zum einen die vielen Menschen auf engstem Raum, in stetem Kampf mit Stau und chaotischem Verkehr, der Zeit frisst und Nerven schindet. Ein Mikrokosmos mit über 4 Millionen Einwohnern ist das, der einschüchtert, jeden Besucher einschüchtert, aber auch unerwartete Kräfte und Fantasie freisetzt. Und zwar mit Hilfe von Algorithmen, die von schlauen jungen Hauptstädtern dienstbar gemacht werden. Das Digitale, das ist nämlich das Spielzeug Kenias. Fast jeder besitzt ein Mobiltelefon und regelt seinen Alltag damit. Auch unsere Ostafrika-Korrespondentin Linda Staude. Guten Abend nach Nairobi.
Schönen guten Abend.
Linda, Sie bringen uns heute durch die Stadt mit Ihren persönlichen Vorlieben, mit Ihrem in der Stadt geschulten Blick und Ihrer Kenntnis der verschlungenen Wege und verborgenen Überraschungen. An welchen Ort führen Sie, Freunde und Besucher, uns jetzt in Nairobi, wenn Sie zeigen wollen, ja, also auch bei uns gibt's urbane Schönheit?
Wenn ich weiß, dass jemand Hochhäuser mag, dann gehe ich in die Innenstadt, denn dort ist die Skyline von Nairobi vertreten. Und das ist ein Hexenkessel von kleinen Geschäften, in denen man kaufen kann, unter anderem auch Handys, über die wir ja schon gesprochen haben. Das ist aber, wie gesagt, für jemanden, der Großstadt im Sinne von Hochhausdschungel mag. Wenn es jemand ist, der lieber Parks hat, bunte Blumen hat, Bäume hat, dann gehe ich in ein Viertel wie Karen. Das ist die Gegend, in der früher Karen Blixen gelebt hat, wo die Kaffeeplantagen waren, wo die Kolonialisten ihre schicken Villen haben. Und die sind heute noch da und die sind immer noch einen Blick wert.
Aber man muss ja erst mal ankommen in Nairobi, auf dem Kenyatta International Flughafen, auf von dem Sie ja auch regelmäßig zu Recherchereisen durch ostafrikanische Länder starten. Wie anstrengend ist die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt? Kann man da einfach in ein Taxi steigen? Gibt's Linienbusse, die womöglich pünktlich fahren?
Also ein Taxi können Sie natürlich haben, aber ansonsten ist die Fahrt in die Stadt oder in der Stadt eine totale Katastrophe. Nairobi ist bekannt für sein Verkehrschaos und wenn man durch die Stadt will, dann muss man eigentlich morgens um 3 fahren, weil ansonsten ist da immer Stau. Wir reden hier nicht von Berufsverkehr wie bei uns bis 9 Uhr und dann ist es wieder still. Die Straße ist immer verstopft und das bleibt sie auch.
Und wenn wir in Nairobi landen, haben wir dann überall Zugang zu WLAN, können wir zum Beispiel leicht die App eines Taxiunternehmens runterladen. Und wie finden wir die?
Also Kenia ist das Paris für Mobilfunk, Paradies für Mobilfunkfans. Die Netzabdeckung in Kenia insgesamt, selbst in den hintersten Gegenden, nicht nur in Nairobi, ist besser als in Deutschland. Ich bin im finstersten Busch immer erreichbar mobil und die Apps sind auch zahlreich. Taxi-Apps ist überhaupt kein Problem, die finden Sie sofort. Einmal gegoogelt, dann haben Sie das und Sie können, das funktioniert wirklich wunderbar, sich jederzeit ein Taxi rufen, Sie können alle möglichen Termine vereinbaren, Sie finden alles im Internet, das ist hier paradiesisch.
Und wie kommt das? Ist ja ungewöhnlich. Ganz viele Leute verbinden Ostafrika, ja Afrika überhaupt, mit digitaler Wüste. Das stimmt ja nicht.
Im Gegenteil. Also im Endeffekt ist es ja so, das hat eine ganz banale Ursache. Kenia hat fast kein Festnetz. Es gibt kaum jemand, der eine Leitung hat für ein Telefon. Das heißt, man hat diesen Schritt übersprungen, dass man erstmal ein Festnetz haben muss. Und jeder ist sofort auf ein Handy umgestiegen. Und damit war das Handy das Kommunikationsmittel Nummer eins schon seit Jahren. Und die kenianische Regierung hat da vorgesorgt und hat dann überall diese Mobiltower hingestellt.
So, wir sind gelandet, wir haben die App eines Taxiunternehmens runtergeladen. Jetzt, wie lange dauert die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt? Jetzt um diese Zeit in Nairobi, bei Ihnen ist es 19.10 Uhr. Vom Flughafen sind es ja nur, wie ich nachgelesen habe, 15 Kilometer in die Stadt.
Ja, aber 15 lange Kilometer. Also Sie kommen aus dem Flughafen raus und stehen sofort im Stau. Und das bleibt dann auch so. Die Kenianer haben eine ja aus Kolonialzeiten stammende Vorliebe für Kreisel, die leider das Verkehrschaos noch größer machen. Also in die Innenstadt, da sind sie aber locker. Eine Stunde, manchmal zwei unterwegs. Es regnet zurzeit, also das heißt, dann wird es irgendwie noch schlimmer. Ich habe es schon geschafft. Also mein Studio liegt auf der anderen Seite der Innenstadt vom Flughafen, 4 Stunden zu brauchen. In der Zeit kann ich nach Kairo fliegen.
Und können wir die Fahrtkosten mit Hilfe einer App auf dem Handy bezahlen?
Auch das. Kenia ist ja berühmt für seine App, die M-Pesa heißt. Das ist das kenianische Wort Pesa für Geld. M wie mobil. Und Sie können alles mit M-Pesa bezahlen. Das Taxi, ein Restaurant, Sie können Ihren Freunden Geld schicken. Also das ist so ein bisschen die Alternative zum Bankkonto in Kenia.
Besucher wissen es ja meistens nicht. Nairobi ist nämlich die Stadt der digitalen Abenteurer, die Wege durch die unerforschten Tropen des Internets suchen und finden. Kenianer sind Pioniere und Entdecker und vom gleichen Ehrgeiz getrieben wie kalifornische Unternehmer, weshalb man Kenia auch Silicon Savannah getauft hat, die ostafrikanische Schwester des Silicon Valley an der amerikanischen Westküste. Und worauf das Land am stolzesten ist, Linda Staude hat den Namen schon erwähnt, das ist M-Pesa. Christoph Unger stellt es vor.
Abwasser läuft in einem kleinen Bach neben der ungeteerten Straße. Kinder spielen zwischen Ziegen neben den windschiefen Wellblechhütten im Slum von Nairobi. In einer dieser Hütten ist der Shop von David Kileo. Ein halbes Kilo Reis für 45 Schilling, umgerechnet etwa 35 Cent. Bezahlt wird in Bar, wie fast überall in Kenia. David Kileo betreibt seinen Laden seit fast 1,5 Jahren. Er weiß, was seine Kunden kaufen. Etwas Seife braucht er, die sollte nicht ausgehen. Dann Maismehl, verschiedene Sorten Reis und vielleicht etwas Speiseöl. Diese Liste tippt David Kileo auf sein Smartphone. Und wenige Augenblicke später erscheint sie auf dem Computer von Nanga Manjoy. Er ist der Großhändler für die kleinen Shops in der Gegend. Seit einigen Monaten kommuniziert er mit ihnen nicht mehr am Telefon, sondern über die App Kionect. Früher haben wir nur aufgeschrieben, wie viel wir verkauft haben, sagt Nanga Manjoy. Jemand hat etwas gekauft, er bekommt seine Quittung und fertig. Jetzt bekommt er einen Überblick über seine Kunden. Wer kauft hier, wie viel, welche Produkte und so weiter. Im Lager stellen Arbeiter die Bestellung für den kleinen Shop von David Kileo zusammen. Säcke mit Maismehl und Reis werden auf ein Motorrad geschnürt. Erfunden wurde die App Kionect von Mastercard und der Stiftung des Software-Milliardärs Bill Gates. Mastercard forscht in Kenia an neuen Technologien für den Weltmarkt. Hauptziel: digitales Bezahlen statt Bargeld. 500 Millionen Kunden will das Unternehmen so bis 2020 weltweit gewinnen. Ein Vorteil für Mastercard, aber auch für die Unternehmen, sagt Michael Elliott. Wir haben eine Plattform geschaffen, mit der die Händler ihren Einkauf besser organisieren können. Und darüber hinaus können ein Ladenbesitzer mit diesen Daten zum ersten Mal bei einer Bank einen Kredit bekommen, wenn er regelmäßige Umsätze belegen kann. Die Voraussetzungen dafür bietet Kenia. 4 von 5 Kenianern besitzen Handys, viele sogar Smartphones. Selbst in kleinen Dörfern gibt es guten Internetzugang. Inzwischen ist die Lieferung bei David Kileo angekommen. Der Fahrer zeigt ihm die Rechnung. David greift zu seinem Handy und überweist den Betrag per App von seinem Mobilfunkguthaben. Fertig. Rund 1500 Händler in den Slums von Nairobi sind bereits bei Kionect registriert, trotz anfänglicher Widerstände. Ohne Bargeld, das war für viele einfach undenkbar. Aber die Vorteile haben immer mehr überzeugt.
So I can stay here.
Ich kann hier im Geschäft bleiben, Waren bestellen und sie werden geliefert. Kein Rumfahren, kein Rumtelefonieren, einfach weiterverkaufen. Es spart Zeit. Und verändert vielleicht irgendwann die Art, wie in Kenia und anderen Ländern Afrikas gehandelt wird.
Der Tag auf Weltreise in Nairobi. Wir sind zu Besuch bei unserer Korrespondentin Linda Staude und sind mit ihr in einer afrikanischen Metropole, die versucht, in Problemen Chancen zu finden. Digital versuchen die das. M-Pesa, Linda, ist nur ein Beispiel. Nennen Sie uns andere, die uns überraschen.
Also Ideen gibt es ohne Ende. Zum Beispiel hat eine junge Unternehmerin hier eine App entwickelt für die Landwirtschaft. Farmer müssen ihre Produkte ja irgendwo verkaufen und sie können über diese App gucken, wie der lokale Preis für Mais, für Tomaten, für Zwiebeln momentan ist. Falls ein Händler bei Ihnen an der Haustür klingelt und sagt, ich will dir das kaufen, ist das ein guter Preis oder nicht? Solche Ideen gibt es ohne Ende. Schwieriger ist es, diese Ideen zum Erfolg zu führen. Wenn man auf die erfolgreichen Unternehmen guckt, wie zum Beispiel M-Pesa oder auch das, was wir gerade gehört haben, da stecken finanzstarke Geldgeber dahinter. M-Pesa wurde von Safaricom entwickelt. Das ist der Telekommunikationsriese hier in Kenia. Also da war Geld vorhanden. Es geht nicht so sehr darum, die App erstmal zu programmieren. Das bedarf nicht so viel des Kapitals. Aber sie dann bekannt zu machen und unters Volk zu bringen, das ist eine ganz andere Sache.
Und wer hilft dabei?
Also es gibt natürlich Stiftungen, internationale NGOs, die Mikrokredite geben, wo man sich solches Geld beschaffen kann. Es ist nicht einfach, es bedarf nicht nur einer guten Idee, sondern dann eben auch des unternehmerischen Denkens, sie dann zum Erfolg zu führen. Und es ist leider der Fall, dass viele von den Startups, die so ja erfolgsversprechend ausgesehen haben am Anfang, am Ende dann auch wieder pleite gegangen sind.
Und wer sind die jungen Leute, die Startups gründen in Nairobi? Haben die alle Hochschul? Abschluss?
Also das sind schon die gut Ausgebildeten. Es ist so, dass in Kenia alle Eltern eigentlich wollen, dass ihre Kinder auf die Hochschule, auf die Universität gehen, einfach weil es nicht viele Alternativen gibt. Also wenn man zum Beispiel an unser duales Ausbildungssystem denkt, wo man auch einen Handwerksberuf lernen kann und anschließend Geld verdienen kann, sowas ist in Ostafrika insgesamt eigentlich noch ziemlich unbekannt. Das heißt, Hochschule sollte eigentlich sein, auch wenn sie sehr, sehr teuer ist, also viel Geld kostet, um diese Universität zu finanzieren. Das ist immer noch das, was den jungen Leuten die meisten Chancen auf einen Beruf oder vielleicht auf ein erfolgreiches Unternehmen gibt.
Weil sonst im Arbeitsmarkt die Nischen und die Möglichkeiten zu reüssieren zu klein sind?
Der Arbeitsmarkt ist ja ein gewaltiges Problem. Wir haben die offizielle Statistik der UN sagt 46% Arbeitslosenquote. Und das bedeutet, dass auch viele Hochschulabgänger, ich bin ein studierter Soziologe und arbeite dann als Hausierer für Schuhe, einfach weil ich keinen richtigen Job finden kann. Das Problem ist das Bevölkerungswachstum. Wir haben hier, das sagt die Statistik, in Kenia 800.000 junge Menschen, die jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt drängen. Das kann keine Wirtschaft der Welt absorbieren. Da können Sie noch so tolle Wachstumszahlen haben. Und die sind in Kenia wirklich gut. Also wir hatten in den letzten Jahren irgendwas zwischen 7 und 8% Wirtschaftswachstum. Aber so schnell kann ein Arbeitsmarkt überhaupt nicht wachsen.
Unternehmerisch denken, das muss man ja, wenn man ein Start-up gründet. Das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Außer NGOs. Gibt es staatliche Agenturen, die sagen, kommt Jungs oder Mädchen, kommt her, wir geben euch ein paar Möglichkeiten an die Hand und dann legt erst mal los.
Also ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute hier ziemlich alleingelassen sind. Die Politiker sagen immer, ja, natürlich tun wir was für die jungen Leute und wir fördern die Wirtschaft und wir fördern, dass die Menschen aus der Armut herauskommen. Aber in der Praxis findet da nicht wirklich viel statt. Was dazu führt, dass die Menschen sich, weil sie ja eben keine normal bezahlten, regelmäßig bezahlten Jobs finden, und dazu führt, dass viele so Kleinunternehmen machen. Also ich habe den kleinen Laden im Slum oder ich verkaufe Sachen auf der Straße. Das sind minimale Einkommen, aber sie halten einen zumindest am Leben. Und 80% der Bevölkerung, das muss man auch dabei sagen, in Kenia sind immer noch Kleinfarmer. Das heißt, die leben irgendwo auf dem Lande, nicht in Nairobi, und bauen da ja Gemüse, Mais und solche Sachen für den eigenen Bedarf an und verkaufen nur die Überschüsse.
Aber es gibt eben diese jungen digitalen Pioniere, die was entwickeln wie M-Pesa und andere Start-ups und Anwendungen, die auch wirklich praktikabel sind und Geld verdienen. Wo entwickeln diese jungen Leute in Nairobi ihre digitalen Luftsprünge? Also ich schätze mal in überfüllten Mietswohnungen nicht, in Wellblechhütten bestimmt auch nicht. Wo schlagen die Tüftler ihre Laptops auf? Auf der Straße?
Es gibt dafür private Initiativen. Es gibt zum Beispiel hier eine wirklich große Organisation, die nennt sich iHub. Da kommen diese Tüftler zusammen. Es ist eigentlich nur ein Büro mit Zugang zum Strom und zum Internet. Und haben da einen gewissen Austausch untereinander und entwickeln da ihre Sachen. Es gibt so ein bisschen Infrastruktur, nicht das Geld dafür, also das müssen sie immer noch selber mit aufbringen. Aber es gibt zumindest ja diese Gemeinschaft, die es möglich macht, dass Ideen wachsen und dass Ideen ausgetauscht werden. Und dass man sich gegenseitig befruchtet. Aber wie gesagt, das ist nicht staatlich, das ist reine Privatinitiative.
Und wie ist das mit zuverlässiger Energieversorgung? Wie oft bricht in Nairobi das Stromnetz zusammen? In Westafrika ist das eine absolute Geißel. In Ostafrika bei Ihnen, wie ist das dann? Was tun Sie als Korrespondentin?
Also das Stromnetz bricht hier auch alle Furznasen lang zusammen. Es ist einfach, also wir haben es tatsächlich schon gehabt, dass ich das ganze Wochenende keinen Strom habe. Als Korrespondentin habe ich natürlich den Vorteil, dass ich einen Generator habe, weil ohne Strom kann ich hier nicht mehr arbeiten. Das heißt also, unter Umständen läuft dann am ganzen Wochenende der Generator, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, was natürlich ohne Ende Benzin kostet, aber es ist zumindest möglich. Der Rest der Stadt, der sitzt dann einfach schlicht im Dunkeln.
Und das kann auch sein, dass dann Stromzufuhr für das Aufladen von Handys weg ist.
Das ist wahr. Also es gibt so ein paar Initiativen, dass man zum Beispiel Solarpanels kaufen kann. Nicht die großen, die man auf dem Dach hat, wie das bei uns der Fall ist, sondern so kleine handgehaltene, mit denen man zumindest genug Strom erzeugen kann für das Handy. Etwas größere Variante betreibt auch noch einen Kühlschrank, was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, wenn man den hat. Das ist etwas, was man kaufen kann, wozu man aber auch natürlich erstmal das Geld haben muss.
Also, was kann man in Nairobi bei Stromausfall tun? Man stellt sich einen Generator hin, immer vorausgesetzt, man kann ihn sich leisten. Oder eine andere Möglichkeit, Kerze anzünden und Märchen der Swahili lauschen.
Nach der Feldbestellung und vor der Ernte pflegen die Leute einen Festtag abzuhalten. An diesem Tage begibt sich gewöhnlich ein Mann allein auf die Pflanzungen, schätzt sie ab und sagt, dieser wird 50 Lasten bekommen, sein Freund 20 und der da wird vielleicht 3 oder 4 erhalten. Im folgenden Jahre war da ein anderer Mann, sein Nachbar, der sprach, heute werde ich hingehen und mich verstecken, um zu hören, was der über meine Pflanzung sagen wird. Er begab sich nach seiner Pflanzung und versteckte sich dort. Der andere erschien, und als er die Pflanzung seines Nachbarn sah, sprach er, »Dieser wird nur eine Last ernten.« Der Eigentümer des Feldes war in der Nähe und hörte jene Worte. Dann kehrte er zurück. Er ließ sich nun einen außergewöhnlich großen Sack machen, der wohl 100 Lasten fasste. Bei der Ernte auf seiner Pflanzung wurde der Sack ganz voll, so dass viele Leute daran zu tragen hatten. Aber ehe noch der Eigentümer des Sackes sein Haus erreichte, starb er. Und der Sack ging unterwegs verloren. Man wusste nicht, wo er hingeraten war. Von der Zeit an bis heute wagt niemand mehr dergleichen zu tun, nämlich sich zu verstecken, um anderer Leute Worte zu hören.
digital geht das natürlich schon auf Facebook. H2 der Tag heute auf Weltreise in Nairobi bei unserer Korrespondentin Linda Staude. Was jedem Besucher sofort in Nairobi auffällt, wie jung die Bevölkerung ist. Das Durchschnittsalter beträgt 18 Jahre, ganz anders als bei uns im alternden Europa. Linda, wer vertritt die Bedürfnisse dieser jungen Leute in der kenianischen Politik?
Die Politiker behaupten, dass sie das tun. Ich sagte es vorhin schon, aber man muss im Hinterkopf behalten, dass die afrikanischen Politiker generell einer relativ alten Generation angehören und von daher viel Verständnis für die junge Bevölkerung da gar nicht vorauszusetzen ist. Und speziell hier in Kenia hat Politik viel mit Eigennutz zu tun. Also wir haben natürlich hier das Problem, mit Korruption zu kämpfen. Und vieles, was die Politiker tun, hat wenig mit der Bevölkerung zu tun und viel, viel, viel mit dem eigenen Geldbeutel.
Und welche Träume für ihre Zukunft haben diese jungen Leute?
Die Träume unterscheiden sich nicht viel von den Träumen der jungen Leute in Europa oder in den USA. Es geht immer darum, ein besseres Leben zu haben. Es geht hier viel noch darum um Heirat, was in Europa ja zum Teil nicht mehr ganz so modern ist. Also hier in Afrika ist das immer noch eine Voraussetzung für ein gutes Leben, dass man auch den Eltern möglichst bald einen Ehepartner präsentiert. Aber es geht um einen guten Job, es geht um ein gutes Einkommen, es geht um eine gute Wohnung. Also all das, was wir zu Hause im Prinzip auch haben wollen.
Möglichst bald heißt das jung heiraten ist ein großes Ziel bei uns. In Europa verschiebt sich ja das Heiratsalter und auch dann das Alter, in dem Frauen Kinder haben, weit nach hinten. In Kenia ist das anders?
Es ist insofern anders, weil der Druck von den Eltern noch kommt. Also ich habe hier mit einem Freund gesprochen, der ist gerade mal 30 und da steht die Mutter schon auf der Matte und sagt, wieso bitteschön hast du mir noch keine feste Freundin und eine Verlobte und demnächst eine Hochzeit präsentiert. Es ist auch sehr unterschiedlich zwischen einzelnen Volksgruppen. Es gibt hier 42 Volksgruppen mit eine Menge verschiedener Traditionen und einige davon sind nicht besonders gut. Es gibt vor allen Dingen bei den nomadischen Viehzüchtern, wie bei den Maasai, den Samburu, die Tradition der Kinderehe. Das heißt vor allen Dingen Mädchen, die werden schon zum Teil im Alter von 9, 10, 11, 12 verheiratet, können natürlich dann nicht mehr zur Schule gehen und kriegen, sobald sie können, Kinder. Das ist offiziell verboten in Kenia, ist aber immer noch durch die Kultur bedingt eine Tatsache.
Und diese jungen Mädchen bekommen dann natürlich auch früh Kinder, eine der Ursachen für das große Bevölkerungswachstum. Aber reden wir mal über das, was opulent ist, was schön ist und was ja Freude an Hochzeiten macht. Wie muss die ausgestattet sein, damit die Nachbarn sagen, mein lieber Mann?
Also Hochzeiten, die sind hier schon was Besonderes. Wenn Sie zum Beispiel eine traditionelle Hochzeit haben, dann sieht das normalerweise so aus, dass der Bräutigam erst einmal zum Haus der Brauteltern marschieren muss, schon weit im Vorfeld, offiziell um die Hand der Tochter anhalten muss und dann wird verhandelt über den Brautpreis, der hier durchaus noch üblich ist und da wird unter Umständen lange drüber verhandelt. Und das ist mit einer Zeremonie verbunden. Da wird gesungen, da wird in schicken Kleidern, kommt die ganze Nachbarschaft dazu. Das Gleiche gilt dann am Hochzeitstag. Und Hochzeiten, die werden hier richtig auch mit Geld finanziert. Da wird das ganze Dorf oder die ganze Familie eingeladen, wenn es hier in Nairobi stattfindet. Die Fotos werden an einem besonders schönen Park oder in einem besonders schönen Restaurant gemacht. Also da investieren die Kenianer richtig Geld.
Geben Sie uns mal eine Hausnummer. Brautgeld kann wie hoch sein?
Das wird ja normalerweise in Tieren ausgehandelt. Also das ist dann noch sehr traditionell. Also da geht es dann nicht um Geld. Selbst hier in der Großstadt wird dann über Kühe, Ziegen, Schafe, je nach Volksgruppe verhandelt. Also mein Kollege zum Beispiel, der hat für seine Frau theoretisch 9 Kühe bezahlen müssen. Und das ist ja bestimmt aber schon 20 Jahre her oder so. Das kann unter Umständen dann aber auch abgestottert werden. Also das muss nicht auf einen Schlag bezahlt werden.
Also theoretisch heißt er 9 Kühe. Aber vielleicht doch nicht 9 Kühe, sondern eine Geldsumme.
Nein, theoretisch heißt in dem Fall also, dass nicht unbedingt Kühe ausgeliefert werden müssen,
okay.
Sondern es kann auch Geld sein. Weil ich meine, wenn Sie in Nairobi sind, da können Sie mit Kühen auch nicht viel anfangen, genauso wenig wie bei uns. Aber es wird zunächst einmal über Tierköpfe verhandelt und dann gesagt, okay, das kostet so und so viel, zahl mal so nach und nach ab.
Aber es gibt ja Tiere am Straßenrand. Die Maasai lassen ja da zum Teil ihre Rinder weiden. Haben Sie mir heute noch, als wir vergnügt miteinander im Vorfeld mailten, geschrieben. Doch, das tun die.
Ja, das ist eine Sonderregelung für die Maasai. Nairobi ist ja auf Land gebaut, was ursprünglich mal den Maasai gehört hat. Inzwischen sind die natürlich alle nicht mehr hier, weil das eben eine Volksgruppe ist, die eben als nomadische Viehzüchter lebt, wenn sie noch auf die traditionelle Weise sind. Aber die Maasai haben das Recht, in der Trockenzeit, wenn auf ihren jetzigen Weidegründen nichts mehr grünt und blüht, nach Nairobi zu kommen. Und dann wird dann wirklich am Straßenrand ziehen die Kuhherden lang und fressen sozusagen als natürliche Rasenmäher die Straßenränder kahl.
Aber zurück zu Hochzeiten, Heiraten und den Wünschen der Eltern. Der Druck, sich konform zu verhalten, ist, wie auch in anderen afrikanischen Gesellschaften, in Kenia und auch in der Hauptstadt groß. Homosexualität ist beispielsweise verboten. Lesbische Liebe gilt als ungeheuerlich. Und deswegen erregte der Film einer kenianischen Regisseurin, sie heißt Wanuri Kahiu, beim diesjährigen Filmfestival in Cannes ganz großes Aufsehen. Er heißt Rafiki und unser Filmreporter Jan Tussig, der hat im Mai darüber berichtet.
Sheila Muniva kann ihr Glück kaum fassen. Die kenianische Schauspielerin mit den vielen langen geflochtenen Zöpfen sitzt auf der Terrasse des Filmpalasts in Cannes und gibt Interviews.
Oh my goodness.
Oh mein Gott, Kate Blanchett, Ryan Coogler und Ava DuVernay saßen mit uns in der Premiere.
Ryan Coogler and Ava DuVernay attend.
Neben der gut gelaunten Sheila sitzt Samantha Mugatsia, ebenfalls Schauspielerin, schmal in einem weiß-rot gepunkteten Jumpsuit. Sie ist ein Nervenbündel, so nervös, dass sie zwei chinesische Stresskugeln braucht, um runterzukommen. Seit der Kinopremiere ihres Films im glamourösen Grand Théâtre Lumière, neben Stars wie Kate Blanchett und Ryan Coogler, läuft ihr Leben wie in Zeitlupe.
Ich war total geflasht. Ich habe die ganze Zeit geheult. Und ich habe mich zum ersten Mal auf einem Bildschirm selbst gesehen. Das war überwältigend und aufregend. Es fühlt sich an wie ein Traum.
Sam und Sheila spielen die Hauptrolle in dem kenianischen Film Rafiki. Eine Liebesgeschichte zwischen den beiden jungen Frauen Siki und Kena. Rafiki bedeutet auf Swahili Freundin und ist nicht nur der erste kenianische Film in der Geschichte des internationalen Filmfests, sondern auch der erste Film über lesbische Liebe in Kenia. Regisseurin Wanuri Kahiu hat mit ihrem Film ein Tabu gebrochen. Kein Wunder, wurde Rafiki sofort in Kenia verboten.
The love between the two characters was just so pure.
Die Liebe zwischen den beiden Frauen ist so rein, so liebevoll und so leicht. Und die Idee, das Bild junger, verliebter Afrikanerinnen im Film zu zeigen, hat mich von der Geschichte überzeugt. Ich wollte ein Mensch sein, der junge, afrikanische Liebe im Kino zeigt.
Young African Love in Cinema.
Ihr Film ist so etwas wie eine kleine Sensation. Und Wanuri Kahiu wird von der internationalen Presse belagert. Sie selbst sei nicht homosexuell, sagt sie, aber für die Kenianerin ist es Zeit, die Repressalien gegenüber Homosexuellen in Kenia zu thematisieren. Sehr mutig in einem Land, das homosexuelle Liebe mit 14 Jahren Gefängnis bestraft.
There has been resistance from men.
Es gab Widerstand von Männern, besonders seitens der kenianischen Filmkontrollbehörde. Sie wollten uns einschüchtern und drohen mir immer wieder mit Gefängnis. Ich fühle den Widerstand, aber wenn etwas so Leichtes, Buntes und Pinkfarbenes wie unser Film so bedrohlich ist, dann sind wir Frauen stärker, als wir denken.
Linda Staude in Nairobi. Der Film Rafiki wurde in Kenia nicht gezeigt. Heißt das auch, verliebte, händchenhaltende Männer oder küssende Frauen sind in Nairobi nie in der Öffentlichkeit zu sehen?
Generell ist es in Nairobi oder in Afrika nicht üblich, dass man Gefühle offen zeigt. Das gilt auch für heterosexuelle Paare, aber es gilt ganz sicher für homosexuelle Paare. Es gibt große Tabus und es gibt große Vorurteile gegen schwule oder lesbische Liebe. Wir haben es in dem Beitrag gehört, es ist mit Strafe belegt, es ist verboten. Und selbst wenn die Kenianer dieses Gesetz nicht umsetzen, ist es trotzdem so, dass man im Privatleben mit Repressalien rechnen muss. Also wenn man ein Coming-out hinter sich hat, dann kann es passieren, dass man die Wohnung verliert, dass man den Job verliert, dass man auch Freunde verliert. Also von daher findet viel, was Homosexualität betrifft, ja im Schrank, im Closet statt.
In dem Film Rafiki sind nicht nur zwei junge Frauen ineinander verliebt, sie kommen auch noch aus politisch rivalisierenden Familien. Ist das zusätzlich eine soziale Hürde, dass politische Milieus jeden fest einbinden oder einzubinden versuchen und da bricht man nicht aus?
Es ist eigentlich umgekehrt. Politik in Kenia hat unheimlich viel mit Zugehörigkeit zu Volksgruppen zu tun. Wenn Sie hier Wahlkampf in Kenia sehen, dann hat das nicht viel mit politischen Programmen, mit Plänen, mit Politik überhaupt zu tun, sondern du gehörst zu meiner Volksgruppe, deswegen wähle ich dich. Du gehörst zu der anderen Volksgruppe und deswegen wähle ich dich nicht. Was dazu führt, dass die Politiker hier auch oftmals gar kein Programm präsentieren, weil ihnen das sowieso in keiner Form weiterhilft. Das führt in Wahlzeiten dazu. In normalen Zeiten leben die Volksgruppen hier relativ friedlich miteinander, mit einigen Ausnahmen. Aber in Wahlzeiten, da kochen diese Gefühle hoch. Und es war ganz schlimm in der Nachwahlgewalt 2007, 2008. Da sind fast 1000 Menschen hier umgekommen, weil diese Gewalt dann ausgebrochen ist. Und dieses Gefühl von manche Volksgruppen werden vernachlässigt, sich Luft verschafft hat in Gewalt.
Und wie ist das mit Stammeszugehörigkeiten? Offiziell gibt es 42 Ethnien in Kenia, haben Sie mir noch vor der Sendung geschrieben. Wie erkenne ich als Besucher in Nairobi, wer ist wer?
In Kenia bzw. in Nairobi erkennen Sie das eigentlich gar nicht. Es sei denn, Sie wissen ein bisschen was über kenianische Nachnamen. Wenn sich Ihnen jemand vorstellt, dann wissen die Kenianer sofort, welcher Gruppe, Volksgruppe er angehört. Der ausländische Besucher hat es da schwerer. Leichter ist es außerhalb von Nairobi, wenn Sie in die Gegenden kommen, wo Volksgruppen noch ihre traditionellen Gewänder tragen, wo Volksgruppen noch ihre Traditionen leben, wie zum Beispiel die Maasai. Also ein Maasai, einen traditionell gekleideten Maasai in diesen rot karierten Gewänder, den erkennen Sie sofort. Aber die sind natürlich nicht so sehr in Nairobi, weil in Nairobi ist auch das mit der traditionellen Kleidung Geschichte. Also man orientiert sich hier an westlichen Idealen.
Mal kurz nochmal zu den Namen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist Barack Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Sohn eines kenianischen Vaters, der ist Luo. Ist richtig. Also Obama ein Luo-Name, den man erkennen würde wie bei uns der Trachtenhuber, da weiß man schon, der ist aus Bayern.
Ja, sowas in der Art ist das auch. Also ich bin nicht perfekt, weil es gibt einfach zu viele Volksgruppen, aber zum Beispiel die Luo, deren Namen bei den Männern, die fangen fast alle mit O an. Also zum Beispiel Odinga, Raila Odinga, das ist auch ein Luo, der hier als Oppositionsführer und als Präsidentschaftskandidat in der vergangenen Wahl gegen Uhuru Kenyatta, den Präsidenten, angetreten ist. Bei den Kikuyu, der anderen großen Volksgruppe, der größten eigentlich, der Uhuru Kenyatta angehört, da ist es meistens etwas mit K vorne, K, K, I, K, E, so etwas. Aber wie gesagt, es sind jede Menge Volksgruppen und ich weiß nicht bei allen sofort, wer es ist, im Gegensatz zu meinen kenianischen Kollegen.
Über 40 Ethnien, das sind auch über 40 Möglichkeiten, miteinander zu streiten, sich voneinander abzugrenzen und mindestens 40 Möglichkeiten, auch Konflikte beizulegen, möglichst kreativ. Und wenn man es nicht allein kann, dann eben mit der Hilfe eines Profis. Utz Dreger hat einen dieser Konfliktlöser getroffen.
Aufruhr in Bungoma, einem kleinen kenianischen Städtchen nahe der Grenze zu Uganda. Ein Mann mit freiem Oberkörper windet sich vor Schmerzen und läuft taumelnd, aber schnurstracks zur nächsten Polizeistation. Immer wieder hält er dabei einen Autoschlüssel in die Höhe. Die stetig größer werdende Menge begleitet den Mann, auf dessen Haut deutlich einige größere Wundmale zu sehen sind. Beißt ihn, rufen sie und appellieren dabei erstaunlicherweise an Bienen. Einige Anwesende bezeugen, die Attacken diverser ungewöhnlich aggressiver Exemplare der fliegenden Insekten haben diesen Mann hier aus einem Auto und zur Polizei getrieben. Im nationalen Fernsehen erklärt der eigentliche Besitzer des Wagens, der aus Uganda stammende Autodieb habe ihm zunächst vorgegaukelt, sein Gefährt mieten zu wollen, ihn dann aber mit einem Gift betäubt und sei anschließend damit verschwunden. Ich bin zur Polizei gegangen, aber die hatte keine Spur vom Wagen. Also habe ich mich entschlossen, die Hilfe eines Witchdoktors in Anspruch zu nehmen. Der versprach mir, dass der Dieb in 2 bis 3 Tagen gefangen werde. Er versprach, ihn zu verwirren, sodass er die Stadt nicht verlassen könne. Am 2. oder 3. Tag würde er von Bienen attackiert werden und sich selbst der Polizei stellen. Baba Nyuki, Vater der Bienen, nennt sich der Witchdoktor, von dem hier die Rede ist. Und ein Blick in dessen volles Wartezimmer macht klar, viele Menschen hier glauben an seine Fähigkeiten. Die Mehrheit der Witchdoktors in Kenia sind männlich. Sie heilen, verwünschen, blicken in die Zukunft oder sorgen für Erfolg, beispielsweise im Berufs- und Liebesleben. Umständlich in farbige Gewänder gewickelt sitzt Baba Nuki in seinem Behandlungsraum zwischen Kerzen und vielen unterschiedlichen Schalen mit bunten Pulvern und Steinen. Ich bin ein Witch-Doktor und helfe denen, die Probleme haben. Das ist eine sehr alte Tradition. Auch wenn manche ins Krankenhaus gehen, werden sie trotzdem auf meine Medizin zurückgreifen, um Unglück zu verhindern oder Glück zu fördern. Das ist mein Job. Ich behandle Leute. Diesen Job muss man wohl irgendwo zwischen traditionellem Heiler, Psychologen und Meister der Magie im weiteren Sinne verorten. Und die magischen Fähigkeiten, die erbt man, sagt Baba Nuki, wie er von seinem Vater. Die Geister hatten mich ausgewählt, als ich noch jung war. Deshalb bin ich nicht zur Schule gegangen, sondern war immer bei meinem Vater, um von ihm zu lernen und zu sehen, was die unterschiedlichen Mittel bewirken können. Wie zum Beispiel die Potenz des Mannes zu fördern. Über 1500 Likes hat der Mann auf seiner Facebook-Seite. Selbstverständlich ist er auch über WhatsApp zu erreichen. Auch viele moderne und gebildete der mehrheitlich christlichen Kenianer glauben an die Wirkung von Magie. Vor vielen Jahren, bei der Geburt seines Kindes, kam nicht nur ein menschliches Baby zur Welt, erzählt Baba Nuki, aus seiner Frau heraus stiegen auch Bienen in den Himmel. Seitdem nenne er sich Vater der Bienen und wisse sie an seiner Seite. Wann immer ich mich bedroht fühle, rufe ich einfach die Bienen. Sie werden dich angreifen und ich werde weiterziehen. Eigentlich ist Zauberei in Kenia per Gesetz verboten, doch immer wieder liefern spektakuläre Fälle wie dieser scheinbare Beweise für die Wirksamkeit von Magie und neue Witch-Doktor-Kundschaft. Ob Baba Nukis Zauber und seine Bienen daran schuld waren, dass sich ein Autodieb stellt, wagt die verantwortliche Polizei in Bungoma zu bezweifeln. Eher vermutet man eine Inszenierung. Der Autobesitzer hat zwar eine Aussage gemacht, nun will er den Dieb aber gar nicht anklagen.
Der Taka-Feldreise in Nairobi. Ein Stopp beim Witch-Doktor gehört natürlich dazu, Linda Staude. Das sind magische Formen der Konfliktlösung, des Umgangs mit schwieriger Realität, auch des kreativen Umgangs mit sozialen Problemen. Aber das gewaltige Bevölkerungswachstum Kenias, das kann man so nicht lösen, erst recht nicht, wenn der Witch-Doktor Potenzprobleme halt. Wer spricht überhaupt darüber, dass die hohe Geburtenzahl Afrikas Albtraum ist? Wer macht das in der Politik zum Thema?
Es wird diskutiert, ob es ein Albtraum ist oder eine große Chance. Die junge Bevölkerung sagen, einige Wissenschaftler zum Beispiel, die besitzen ein großes Potenzial, zum Beispiel für als Kunden für Produkte, als Produzenten von Produkten, als große Arbeitskraftmenge, die tatsächlich Sachen herstellen kann und. Auf der anderen Seite stehen die Leute, die sagen, nein, das ist eine tickende Zeitbombe, weil es einfach ein so großes Bevölkerungswachstum gibt, dass der Kontinent weder ernähren kann, noch in Arbeit bringen kann. Also von daher, diese Debatte gibt es, nur Problemlösungsstrategien, die sind derzeit noch verdammt rar.
Also weder in der Politik noch in Religionsgruppen. Man könnte es ja auch als Verantwortung für die Schöpfung betrachten, ein bisschen auch aufs Bevölkerungswachstum einzuwirken.
Also sie haben hier sehr, sehr viele sehr, sehr konservative Kirchen, auch Kleinstkirchen, wo nur ein paar Menschen hingehen. Die sind eher auf der traditionellen Seite, auch auf der hiesigen afrikanischen traditionellen Seite, die sagen, wachset und mehret euch. Das heißt also, da wird eher das Gegenteil propagiert, nämlich früh heiraten, viele Kinder kriegen, glücklich sein.
Erstaunlich ist, dass die hohe Geburtenzahl in Westafrika und Zentralafrika zu der Migration führt, mit der Europa hier gerade zu tun hat. In Ostafrika aber ist das nicht so. Warum denn nicht?
Migration bedarf eigentlich des Geldes, weil sie müssen diese Schmuggler, die sie durch die Sahara bringen und die sie auf diese Boote nach Europa bringen, ja teuer, teuer bezahlen. Und Ostafrika ist leider, es gibt sehr, sehr viele Länder hier, in denen echte Krisen herrschen. Es gibt also jede Menge echte Flüchtlinge, die in Europa tatsächlich Asyl bekommen würden, wenn sie denn hinkommen könnten. Das ist nicht der Fall. Also sie haben hier eine große Flüchtlingszahl. Alleine im Kongo sind an die 5 Millionen Menschen auf der Flucht, die meisten davon im eigenen Land, wenige in den Nachbarländern, die können nicht einmal daran denken, nach Europa zu kommen, weil es einfach für sie völlig unmöglich ist. Und so gibt es diverse Länder, wo es eben Flüchtlinge gibt, wo es Hunger gibt, wo es Bürgerkrieg gibt, wo es Terrorismus gibt, wo die Menschen zwar aus ihren Häusern flüchten, aber nicht sehr weit kommen.
Linda, es gibt hier in der Migrationsforschung die These, dass nicht die Allerärmsten sich aufmachen, aus ihren Ländern wegzugehen. Sie haben es ja eben auch bestätigt. Es gibt aber auch die These, dass Fluchtursachen nicht bekämpft werden, wenn Entwicklungshilfe dafür sorgt, dass Einkommen sich verbessern. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Anschauung? Sie kommen ja nicht nur in Kenia durch Milieus, sondern auch in den Nachbarländern, für die Sie als Korrespondentin arbeiten.
Ja, also wie gesagt, hier in Ostafrika haben wir wenig Migration, was allerdings an der Armut liegt. Also es ist tatsächlich so, und dass die Statistik beweist es auch in Westafrika, dass wenn das Pro-Kopf-Einkommen in Ländern steigt, dass dann erst einmal mehr Menschen entscheiden zu migrieren, irgendwo hinzugehen, wo man ein besseres Einkommen hat, wo man ein besseres Leben hat, weil sie das Geld dafür haben, diese Reise bewältigen zu können. Und das ist, wie gesagt, statistisch belegt. Also da steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das so ist. Und Entwicklungshilfe, inwieweit die dagegen wirken kann, das ist offen für die Debatte, weil es ist so, dass ja nun auch gerade Europa oder auch die Bundesrepublik ja die Entwicklungshilfe ändern will unter der Überschrift Fluchtursachenbekämpfung, die dazu führen soll, Chancen im eigenen Land zu schaffen. Und auch wenn das ein langfristiges Projekt ist, aber das ist der Weg.
Das Bevölkerungswachstum und wie Kenia es bremsen könnte, jedenfalls nicht so wie dieser Häuptling in diesem Märchen der Swahili.
Ein Häuptling hatte viele Untertanen und unter ihnen einen Gelehrten. Dieser prophezeite und sprach: Im kommenden Jahre nach dem Jahreswechsel dürfen die Leute kein Wasser aus dem Brunnen nehmen. Wer es dennoch tut, dessen Verstand wird darunter leiden. So kam es, dass die Leute große Töpfe bereitstellten und die größten Wassergefäße, Fässer und Behälter kauften und dieselben mit Wasser füllten, ehe noch das neue Jahr anbrach. Nach Beginn des neuen Jahres verbrauchten sie das Wasser, welches sie angesammelt hatten. Das Wasser der Armen schwand bald dahin, denn ihre Gefäße waren keine großartig gearbeiteten, sie schöpften daher wieder Wasser aus dem Brunnen zu ihrem Gebrauche. Und es geschah, dass jeder, welcher dieses Wasser genoss, an Verstand einbüßte. Allmählich waren die Leute der ganzen Stadt so weit gekommen. Nur der Häuptling hatte noch seinen ganzen Verstand bewahrt, denn er war allvermögend. Seine Gefäße fassten eine Menge Wasser, das nicht zu Ende ging. Aber alle anderen Leute zeigten einen gestörten Verstand und machten häufig ohne Grund Skandal. Der Herrscher setzte sie wieder zurecht, und manchmal war es so, als ob sie sich dem, was sie nicht tun sollten, willfährig zeigten, bis schließlich der Häuptling einsah: »Es gibt keinen Ausweg, ich bemühe mich vergebens, und wir verstehen einander nicht. Es ist besser, ich mache es auch so wie sie.« Er ging hin und ließ Wasser aus einem Brunnen schöpfen, trank davon und war genau so wie sie. Und sie verstanden einander wieder.
H2 der Tag auf Weltreise in Nairobi. Wir fahren natürlich auch raus aus der Stadt. Wir wollen Tiere sehen und auch diejenigen Tiere, die die Hilfe von Menschen brauchen, nachdem sie von Menschen gequält wurden. Eines wie der Schimpanse Coco, der aus einem viel zu kleinen Käfig gerettet wurde. Eine Geschichte, die Christopher Unger erzählt.
Joseph Mayo steht vor dem Elektrozaun und ruft seine Schimpansen. Die Tiere kennen ihn gut und schon nach kurzer Zeit klettert eines träge aus dem Gebüsch. Poco ist eines der ältesten Männchen hier. Er ist 38 und er war auch einer der ersten, die damals hergekommen sind. Joseph Mayo und Poco kennen sich seit dem ersten Tag, seit vor über 20 Jahren dieses Reservat für Schimpansen in Kenia eingerichtet wurde. Über die Jahre haben die beiden eine Beziehung aufgebaut. Er ist mein Freund. Poco ist ein toller Schimpanse und er kennt mich gut, weil ich jeden Tag hier bin und mit ihm arbeite. Und er kriegt natürlich auch immer Futter von mir. Er ist ein guter. Insgesamt leben 35 Schimpansen hier im Olpejeta-Reservat in Kenia. Sie sind aus schrecklichen Zuständen in der ganzen Welt gerettet worden. Als Waisen, nachdem ihre Eltern von Wilderern getötet worden sind, oder als Haustiere, die in zu kleinen Käfigen leben mussten. so wie Poco.
Poco
wurde unter ganz schlechten Bedingungen gehalten. Er hat 9 Jahre lang in einem kleinen Käfig in Burundi gelebt. Als er hierher kam, konnte er nur aufrecht gehen, nicht auf allen Vieren, wie Schimpansen das normalerweise tun. Jetzt leben sie hier in 2 Horden auf einer Fläche von etwa 1 Quadratkilometer. Da können sie stundenlang wandern, in Bäumen schlafen und einfach Affen sein. Einmal am Tag ist Fütterung.
So these are sweet potatoes.
Süßkartoffeln, Bananen und Orangen. Die Schimpansen springen aufgeregt umher, während Joseph einem nach dem anderen seine Ration durch den Zaun zuwirft.
Yeah, all these they have names.
Sie haben alle Namen.
It's called Z, Mary, Oscar, Saidia, Edward.
Und da sind noch 2 in einem kleinen Gehege. Der Ausbrecher Ali, das ist der Schlauste. Er weiß, wie man den Elektrozaun kurzschließen kann. Und dann klettert er über den Zaun. Hat ein Affe diesen Trick einmal gelernt, bringt er ihn den anderen bei. Schimpansen sind sehr schlau. Wie Saidia. Sie kam als verwaistes Affenbaby hierher und hat immer noch Angst, nicht genug zu essen zu kriegen. Joseph muss grinsen. Saidia, das heißt übersetzt Hilfe. Natürlich kriegt sie eine extra Banane. Die Schimpansen brauchen ihn. Sie werden bei ihm bleiben, solange sie leben. Wenn wir die Schimpansen wieder dorthin bringen würden, wo sie eigentlich herkommen, würde man wieder Jagd auf sie machen. Die Wilderer könnten sie leicht töten, denn unsere Affen wissen gar nicht, wie man sich im Busch verhalten muss. Für sie ist es hier ein besseres Leben. Ein Ende des Reservats ist deshalb nicht in Sicht. Im Gegenteil. Immer noch kommen neue Affen, erst letztes Jahr ein ganz junges Tier. Joseph Mayo wird noch lange für seine Schimpansen da sein.
Sehr sympathisch, unsere genetisch engsten Verwandten, die Schimpansen. Tiere und Tierschutz, Linda Staude, bei diesem Bevölkerungswachstum verschwinden ja auch die Lebensräume für Tiere. Und zwar auch für jene Tierwelt, die Touristen anlocken. Was tut Kenia zur Verteidigung dieser Lebensräume?
Wir haben ja eine Wildtierschutzbehörde, KWS heißt sie, und die kümmert sich speziell darum, die kenianische Bevölkerung auch zu schulen, zu trainieren, um zu zeigen, dass die Wildtiere ihnen nicht nur in die Quere kommen, wenn zum Beispiel die Elefanten auf die Farm kommen und die ganzen Mangobäume umwerfen und auffressen, sondern dass sie eben auch einen Vorteil genießen. Und es ist tatsächlich so, dass bei dem sogenannten Human-Wildlife-Konflikt, also zwischen dem Konflikt zwischen Mensch und Tier, das Wildtier, egal welches es ist, meistens den kürzeren zieht. Sie haben hier in Nairobi den Nairobi National Park. Ab und zu kommen da mal Löwen raus. Und meistens verhalten sich die Menschen so idiotisch, dass sie die Löwen reizen, dass im Ende die Löwen erschossen werden müssen, damit sie keine Menschen auffressen. Also von daher, ja, das Tier bedarf der größeren Aufmerksamkeit als der Mensch inzwischen.
Aber nicht nur das Tier, sondern auch die Investoren und jene, die mit Investitionen in Kenia Profit machen. Zum Beispiel eine von China gebaute, wenn auch nicht bezahlte Eisenbahn. Die führt rücksichtslos durch Tierhabitate. Gab es da keinen gesellschaftlichen Aufschrei?
Also das, was tatsächlich zu Demonstrationen geführt hat, das ist die Streckenführung von Nairobi. Die geht nämlich ein Stück weit durch den Nairobi National Park. Und ja, da ist auf einmal dann die ökonomische Entwicklung wichtiger als der Tierschutz, obwohl Kenia da eigentlich eine gute Politik betreibt. Aber in solchen Fällen muss der Tierschutz dann zurücktreten. Und das ist in diesem Fall passiert. Es gab sogar einen Gerichtsbeschluss, dass diese Bahn gestoppt werden muss, der Bau gestoppt werden muss, bevor dieser Konflikt nicht gelöst ist. Und man über diese Streckenführung noch einmal unter Umweltgesichtspunkten, unter Naturschutzgesichtspunkten debattiert hat. Aber das hat die Regierung kurzerhand ignoriert. Also der Bau geht weiter.
Also verstehe ich das recht. Artensterben bei uns in Deutschland ein politisches Thema, in Kenia nur ein Thema für eine spezielle Öffentlichkeit, die Pressemitteilungen des WWF liest?
Es ist schwierig in einer Bevölkerung, die halt von Landwirtschaft lebt, die großenteils arm ist, einen ja eigentlich eher ideellen Wert wie Tierschutz zu bringen. Also von daher ist der KWS mehr damit beschäftigt, zu erklären, diese Tiere haben einen Wert für euch. Also ihr habt etwas von ihnen. Es geht nicht darum, den Wert des Artenschutzes zu vermitteln, sondern eigentlich den persönlichen Vorteil, den ich habe. Und dass ich deswegen anfange, für die Tiere zu denken und die Tiere zu schützen. Und das ist ein Ansatz, der tatsächlich funktioniert.
Also in Kenia setzt sich immer noch mal eingeschränkt gesagt bei denen, die nicht nur von der Tierzucht leben, der Gedanke durch, dass ja die Tiere zum Weltnaturerbe der Menschheit gehören und dass es auch eine Pflicht gibt, die zu schützen.
Also Kenia hat ja eine sehr, sehr strenge Politik, zum Beispiel gegen die Wilderei. Wilderei war hier in Kenia auch, was Elefanten betrifft, was Nashörner betrifft, sehr weit verbreitet für einige Jahre. Also der Bestand ist drastisch gesunken. Man hat das mit einer zweiteiligen Strategie zu bekämpfen versucht. Zum einen nämlich Wilderei sehr, sehr schwer zu bestrafen. Auf der anderen Seite den Leuten aber auch gesagt, das Wildern für euch lohnt sich nicht. Es hat im letzten Jahr hier eine riesen Elfenbeinverbrennung gegeben, in der gesagt wurde, wir zeigen der Welt, Elfenbein ist überhaupt nichts wert, wenn das nicht an unseren Elefanten zu finden ist. Und diese Klammerstrategie, kann man eigentlich sagen, die funktioniert. Also die Wilderei, speziell was Elefanten betrifft, die ist auf einem Minimallevel im Gegensatz zum Beispiel zum Nachbarland Tansania.
Zurück in die Stadt. Man muss ja auch gar nicht aus Nairobi raus, um afrikanische Wildtiere zu sehen, oder? In der Stadt gibt's ja einen Nationalpark. Lohnt der Besuch?
Oh ja, sehr. Es ist ganz toll zu sehen, wenn sie, also die ist wirklich nicht weit von der Innenstadt und wir haben ja hier, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Skyline, also Hochhäuser. Es ist total interessant, wenn sie zum Beispiel eine Herde Zebras vor dem Hintergrund der Nairobi Skyline sehen. Das Einzige, was sie hier in der Stadt nicht sehen können, sind Elefanten, ausgewachsene Elefanten, einfach weil der Nairobi National Park, der ist zu klein für Elefanten. Da müssen sie ein bisschen weiter raus, aber alle anderen Tiere von Löwen, Leoparden, Zebras, Gnus, also was sie sich vorstellen könnten, das finden sie alles in Spuckweite der Innenstadt.
Und da gehen auch Kenianer hin, nicht nur Touristen.
Oh ja, die kenianische, der KWS, der hat eine Politik, dass Touristen hier eine ganze Menge mehr bezahlen müssen. Kenianische Staatsbürger haben total verbilligte Eintrittsgelder. Das heißt also, man kann sich das durchaus leisten und das machen die Menschen auch. Also ich habe hier schon Leute gesehen, die einfach zum Picknick in den Nairobi National Park gefahren sind, an einem Sonntag dort gegessen haben und wieder nach Hause gefahren sind.
So, ich weiß, was ich jetzt gleich tun werde, nämlich nach Hause gehen und Fußball gucken. Bei Ihnen ist eine Stunde später, 20 Uhr Ortszeit. Wo trifft man sich jetzt zum Dinner? Wo ist es angesagt?
Also in Nairobi haben sie die Wahl. Nairobi ist eine sehr internationale Stadt. Wir haben hier die UN, wir haben ohne Ende NGOs hier. Das heißt also, sie kriegen hier essenstechnisch alles, was sie möchten. Von kenianischer Küche angefangen, aber auch zu international. Mein Lieblingsrestaurant, sieht ein bisschen schäbig aus, aber das Essen ist großartig. Ein kleines äthiopisches Restaurant, gar nicht weit vom Studio entfernt. Und ich liebe Injera. Also wenn ich weggehe, dann gehe ich gerne dahin.
Das nächste Mal machen wir das zusammen. Dann tauchen wir ein in die Nacht von Nairobi. Linda Staude, danke für Ihre Stadtführung. Hier zum Schluss kommt noch eine alte kenianische Wette.
Es wetteten zwei Leute miteinander unter folgenden Bedingungen. Der eine sagte, kein Mann kann spielen wie die Kinder. Sein Gegner sagte, ich kann es. Da machten sie eine Wette und der erste sagte, wenn du spielen kannst wie die Kinder, will ich dir 100 Taler geben. Und er wiederum sagte, wenn ich es nicht kann, werde ich dir 100 Taler geben. Und er mischte sich ins Spiel der Kinder und spielte mit ihnen auf jede Art. Dann aber sah er, wie die Kinder ihre Gewänder ablegten und alle nackt gingen. Er konnte jedoch seine Kleider nicht ausziehen, denn er war doch ein erwachsener Mann. Er war überwunden und bezahlte die 100 Taler.
Und das war der Tag in Nairobi. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch. Dojere, dojere. Neke kuru ide wa shiro, shi.
Ukamuwa unaenda. Ilikuwaje?